Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen zu Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Turmbankret, Moderator und im weitesten Sinne Hamburger.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin und breitesten Sinne.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, was für ein Quatsch im weitesten Sinne. Natürlich, ich bin einfach Hamburger, nicht im weitesten Sinne. Was soll das überhaupt bedeuten?
Ich finde es super, wenn wir immer, wenn wir so ein bisschen Unionsvorsitzenden-Sprech jetzt auch einfach mal
vorwenden. Deswegen habe ich das doch, weil ich habe gestern so viel Nachrichten geguckt und so viel Politik reingezogen. Deswegen habe ich gerade diesen Sprachduktus wahrscheinlich drin. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen uns hier wieder gegenüber, haben so eine schöne kleine Plexiglas. Scheibe.
Ist die neu
eigentlich? Die ist neu, die ist neu.
Cool, kann ich endlich spucken jetzt, Ole.
Ja, die schafft so ein bisschen Distanz. Ich hoffe, dass wir trotzdem nah aneinander rankommen. Ich bin da aber ganz motiviert, diese Plexiglaswand metaphorisch zu durchbrechen.
Ich kann Dinge auch gut vergessen, ehrlich gesagt.
Sehr gut. Ja. Ihr hört schon, wir sind zwei Kulturschaffende, die sich kennenlernen. Und du hast ein wahnsinnig gutes Thema heute mitgebracht. Ich bin schon den ganzen Tag so, ich freue mich da schon so drauf, weil ich die ganze Zeit über unser Thema nachgedacht habe und habe ganz viele Fragen mitgebracht. Möchtest du erzählen, welches Thema wir heute haben?
Wir reden heute über das Thema Bühne, das ja eigentlich sehr viel mehr dein so natürliches Thema ist, aber ich habe damit natürlich auch zu schaffen, in nicht pandemischen Zeiten, weil ich ja meine Romane auf der Bühne vorstellen muss. Also ich muss ja Lesungen machen, das sind sehr kleine Bühnen im Vergleich zu deinen Bühnen, aber es war auch fast ein bisschen überraschend für mich, als ich dann merkte irgendwann, ach, ich muss ja nicht nur schreiben, ich muss ja dann auch noch vor Leuten sitzen, also ich sitze ja meistens.
Was heißt meistens? Hast du manchmal auch so einen Rednerpult?
Manchmal kriegt man auch so einen Stehpult, beziehungsweise, ich werde auch vorher, also oft wirst du einfach gefragt, wie hätten Sie es denn gern, Frau Buchholz, möchten Sie einen Stuhl und einen Tisch? Und wenn einen Tisch, soll dann da vorne so ein schwarzer Lappen hängen, damit man Ihre Beine und Füße nicht sieht? Oder möchten Sie gerne ein Stehpult? Oder möchten Sie ein Headset und auf der Bühne rumlaufen? Und da bin ich immer schon komplett überfordert und ich sage immer, einfach nur irgendwo sitzen, Tisch wäre vielleicht ganz schön. Und was ich auch wirklich, was ich immer, es gibt tatsächlich, das ist so lustig, es gibt so kleine Buchhandlungen. Das ist schön, in kleinen Buchhandlungen zu lesen. Aber da hat mich am Anfang oft den Fehler gemacht oder auch die Veranstaltungsabteilung des jeweiligen Verlags vielleicht einfach nicht dran gedacht, zu sagen, dass die Autorin gerne ein Mikrofon hätte.
Ah, okay.
Und dann kann das schon mal passieren. Das sind tatsächlich die lustigsten Momente, dass du dann da hinkommst. Inzwischen passiert das nicht mehr, weil ich da sehr viel Wert drauf lege, weil ich viel unterwegs bin mit den Romanen und viel lese und dann auch nach 20 Minuten keine Stimme mehr habe, wenn ich kein Mikro habe.
Und ruft dann jemand hinten, lauter!
Selbstverständlich. Wirklich? Und dann sitzen in der letzten Reihe sitzen dann die wahnsinnig netten Seniorinnen und Senioren. Die sitzen dann immer schon in der letzten Reihe und ich sage dann am Anfang, bitte, ist es laut genug so? Und dann kommt aber nach spätestens 10 Minuten lauter, ich verstehe sie gar nicht. Ah, und ich denke immer, ja, das mag daran liegen, dass ich kein Mikrofon habe und dass ich auch nur ein Mensch bin. Und das, also für mich ist dieses Bühnending schon immer ein Thema. Mhm. Oft sehr schön, überraschend schön, oft sehr problematisch. Und es ist ganz anders besetzt als bei dir wahrscheinlich. Das, weil du hast ja mit der Bühne angefangen.
Genau, ich habe mit der Bühne angefangen, wobei ich sagen muss, dass ich auch sehr lange Zeit große Angst vor der Bühne hatte. Ich habe ja mit dem Singen in Chören angefangen und ich wurde, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben.
Doch, du warst im Knabenchor,
genau,
das weiß ich.
Genau, ich wurde in der ersten Klasse für einen Knabenchor gecastet hier in Hamburg und von da an bin ich von der ersten Klasse bis zur 12. und bis zur 13. Klasse immer in Chören gewesen, habe auch in der Oper gesungen und so, aber dann immer in diesem Chorverbund. Und ich fand die Vorstellung immer ganz gruselig, alleine zu singen. Also ich habe das auch damals immer abgelehnt. Also wenn mein Chorleiter gesagt hat, hier möchte irgendjemand ein Solo machen, Ole, wie sieht's aus? Habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall möchte ich das machen. Und auch wenn wir in der Schule Theateraufführungen oder irgendwas, ich wollte nie die Hauptrolle haben und ich wollte einfach nicht der sein, der alleine auf der Bühne irgendwas macht.
Das wollte ich früher immer. Ich habe auch viel Theater gespielt, so das ganze Studium durch eigentlich und fand es immer total geil, wenn ich schön die Hauptrolle hatte vorne. Das fand ich immer super, aber da habe ich ja auch damit gerechnet, dass das passiert.
Ich fand das immer so beängstigend oder anders gesagt, ich fand dieses Gefühl immer so schön, in so einem Chor was zusammen auf der Bühne zu machen und du kannst dich auf deine Nebenleute so verlassen und du hast so das Gefühl, ja, es klingt jetzt so, du rollst auch schon mit den Augen, ne? Aber das klingt so.
Das tue ich nicht, Ole.
Dann habe ich mir das eingebildet.
Ich blinzel.
Nee, einfach nur, weil das auch so ein Michael Jackson-Moment natürlich ist, ne? So ein We Are the World, man steht zusammen und hat das Gefühl, alle Stimmen werden zu einer und es ist so ein bisschen spirituell fast und so. Ist natürlich voll Quatsch, aber ich habe dieses Gefühl damals immer so geliebt, dass man zusammen so eine große Sache macht. Und als es dann losging, als ich mit 16 mir eine Gitarre genommen habe und so selber angefangen habe, Gitarre zu spielen und zu singen, dann, da fand ich das erste Mal sehr unangenehm, so alleine wirklich irgendwas zu machen.
Ja klar, du bist ja vollkommen auf dich, also du bist ja, ich nenne es immer, wenn ein neuer Roman rauskommt, ist es mein Gefühl so, willkommen in der Ohrfeigenanstalt. Also jetzt hältst du so das Gesicht zum Fenster raus und dann darf jeder einmal reinhauen. So. Und nichts anderes ist es ja, sich alleine auf eine Bühne zu stellen. Aber du warst doch dann relativ schnell mit einer Band auf der Bühne. Oder ist dieses Frontman-Sein auch nochmal mehr ausgeliefert sein? Hast du nicht das Gefühl, wenn ihr zu viert seid, dass du in diesem Chor stehst, in diesem spirituellen Ding?
Nee, habe ich nicht. Also, weil auch wenn wir als Band auf die Bühne gehen, habe ich schon das Gefühl, also klar, du bist nicht alleine auf der Bühne und das ist total toll, aber ich rede meistens alleine auf der Bühne und also zwischen den Songs ist eigentlich fast immer die Aufmerksamkeit so komplett bei mir, weil ich das Mikrofon habe und rede.
Ja, und verstecken kannst du dich aber auch sonst nicht, ne? Also genau. Bei vier Leuten kann sich keiner verstecken.
Genau, und ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich nicht unbeobachtet auf der Bühne bin, wenn wir als Band auf der Bühne sind. Ist auch vielleicht Quatsch, ist auch vielleicht auch so ein Ego-Ding, aber ich habe schon das Gefühl, dass man
Nö, genau, das ist so. Also wenn ich auf einem Konzert bin und dann schaue ich mir schon jeden da auch an und jede, die da oben steht und greife mir auch mal ein Bandmitglied raus und
natürlich,
total.
Wir haben aber zum Beispiel zu unserem 10-jährigen Jubiläum haben wir eine Punkband gegründet, die hieß Benderis und mit der Punkband haben wir einen Song geschrieben, der hieß Kein Gott, kein Staat, kein Mietvertrag. War ein guter Punk-Song. Und dann haben wir ein Konzert gespielt, wo wir. Du darfst ruhig ins Mikrofon lachen.
Ich habe gerade ein Wasser getrunken.
Also, da haben wir ein Konzert gespielt unter dem Namen Benderis im Logo hier in Hamburg. Es war so ein Geheimkonzert. Und da habe ich zum Beispiel in der Band Bass gespielt. Unsere Gitarristin hat Schlagzeug gespielt. Unser Drummer hat gesungen. Und unsere Bassistin hat Gitarre gespielt.
Also all das, was ihr eigentlich nicht könnt, damit es auch so richtig
genau, damit es halt punkig war.
Ja, super.
Und
super
es hat Idee. Unfassbar Spaß gemacht. Ich habe aber sofort gemerkt, dass es einfach ein anderes Gefühl ist, mit dem Bass auf der Bühne zu stehen. Und ich habe auch, ich fand es total aufregend und toll, auch weil, ey, ich kann überhaupt nicht gut Bass spielen. Ne? Also ich habe mich da sehr unwohl eigentlich gefühlt auf der Bühne, was zu tun, was ich eigentlich nicht so gut kann. Aber ich hatte schon das ist ein ganz anderes Gefühl, als Bassist auf der Bühne zu stehen, als Sänger. Zumindest hatte ich das Gefühl so.
Ich musste jetzt nur so wahnsinnig lachen, weil ich tatsächlich alle Bänder gerissen habe in den Füßen.
Ich auch.
Super.
Komm, links und rechts.
Lass uns eine Band gründen.
Ja, ist ganz gut.
Weißt du, wie wir sie nennen? Bänderriss.
So fängt's halt an.
Ja. Aber wie war denn, also wie hast du dich dann rausgetraut dann aus diesem Gruppending? Also war das dann einfach eine Notwendigkeit oder hattest du schon irgendwann das Gefühl, das ausprobieren zu wollen und dass da für dich noch was liegen könnte?
Ganz genau. Ich habe dann mit 16 echt auch relativ spät erst angefangen, Gitarre zu spielen und dann auch erst mit 16 angefangen, Texte zu schreiben und Lieder zu schreiben. Und dann hatte ich diese Songs fertig und habe dann relativ schnell gemerkt, ich will auch was damit machen und es reicht mir jetzt nicht, die alleine für mich hier zu spielen. Und dann habe ich erstmal im Freundeskreis rumgeguckt und dann haben wir halt die erste Band gegründet so und so fing das dann an und dann musste ich das quasi machen, weil ich wollte ja singen und ich konnte auch nur singen und dann musste ich es tun. Habe mich so ins kalte Wasser geworfen.
Also wie war es das erste Mal mit der Band auf der, also kannst du überhaupt sagen, was das erste Mal war oder geht das so ineinander über von jetzt spielen wir mal auf der Straße oder ich habe keine, wie kommt man denn das erste Mal auf die Bühne?
Nee, ich weiß es ganz genau. Also unser erster größerer Auftritt mit, das habe ich übrigens noch nie irgendwo erzählt, wie meine erste, allererste Band hieß. Wie hießen nämlich, auch nicht so ein cooler Name, aber ist ja auch egal. Wie hießen die Ganoven? Und unser erster Auftritt, ja, ich weiß, es ist ein ziemlich, aber weißt du was, wir waren 17 oder so.
Ey, Gönnung,
echt. Genau. Und unser erster größerer Auftritt war so ein Schulfest. Das hat unsere Schule nur ein einziges Mal, haben die einen Bandabend organisiert. Das gab es noch nie, nie vorher und auch nie nachher.
Welche Schule war das denn?
Ich war hier in Hamburg auf dem Bismarck-Gymnasium.
Ah, okay.
Genau. Und wir hatten dann so einen großen Abend und weil es das noch nie gab, es war ist eine sehr große Schule, das Bismarck-Gymnasium, weil es das noch nie gab, war so ein riesiger Hype da drum. Ja, wir haben Bandabend, total cool und so. Und dann haben wir also unser erstes Auftritt gehabt und da waren einfach 500 Leute. Es war unglaublich. Es waren
das ist ja wahnsinnig
unglaublich
viel.
Viele Leute. Und ich weiß auf jeden Fall noch wie heute, wie wir da rausgegangen sind und schlechter Sound, nicht so gutes Licht, aber so unglaubliche Euphorie im Publikum. Und das war damals auf jeden Fall auch so eine Initialzündung für mich, dass ich gemerkt habe,
das hört sich wahnsinnig schön an.
Da ist so viel entgegengekommen und wir waren alle sowas von euphorisch. Und ich weiß noch, als ich von der Bühne gegangen bin, dachte ich, das muss ich weitermachen. Genau.
War das auch dein schönster Moment dann im Nachhinein oder kannst du das gar nicht sagen, was die schönsten
Bühnenmomente?
Ja.
Lustig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das wollte ich dich auch fragen.
Ja, klar.
Ich habe einige schönste Bühnenmomente, das gehört nicht dazu. Ich glaube, weil wir da so reingestolpert sind und weil ich das überhaupt nicht genießen konnte, weil das wie so ein kurzer Flash war. Ich habe mich da auch beim Auftritt eher so von außen gesehen. Ich war gar nicht so richtig bei mir, sondern
war eher so eine Überraschung.
Ich war so überwältigt von der ganzen Sache. Und die schönsten Bühnenmomente, ich würde jetzt mal zwei kurz rauspicken.
Ja, bitte.
Einen, an den ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde, war in Amerika. Wir haben nämlich mit unserer Band eine Amerika-Tour mal gespielt. Für das Goethe-Institut. Das Goethe-Institut ist ein ganz tolles Institut, was auf der ganzen Welt Dependancen hat.
Ach, die sind so toll.
Sind wirklich
richtig
toll.
Die sind so toll. Also die sind für AutorInnen einfach wahnsinnig viel wert. Also die schicken uns in die Welt. Das machen die wirklich.
Genau. Ja. Und das Goethe-Institut in Amerika hat eine junge Band gesucht, die deutsche Texte hatte, die sie durch Amerika schicken konnten und haben uns dann ausgewählt. Das war ein wahnsinniges Privileg. Das war, glaube ich, es war nach unserer ersten Platte, aber wir waren trotzdem noch sehr jung und dann sind wir rübergeflogen und die haben uns einen riesigen Nightliner hingestellt.
Auf US-Tour.
Unfassbar gewesen. Wir hatten einen riesigen Nightliner, das sind diese Busse, in denen man schläft auch. Und der war gebrandet, unsere Gesichter waren auf diesem Bus drauf. Es war richtig big, big, big. Das Goethe-Institut hat, bevor wir nach Amerika geflogen sind, anderthalb Jahre vorher haben die schon angefangen, die Schüler und Schülerinnen heiß zu machen, haben denen unsere Songs geschickt und haben denen gesagt, Leute, passt mal auf, es gibt drei große Bands in Deutschland und das sind Rammstein, Herbert Grönemeyer und Tonbandgerät.
Das ist so toll. Die sind so super. Ich finde es immer irre, wenn ich in so ein Goethe-Institut komme, irgendwo, das letzte war, glaube ich, Neapel oder so. Und dann sind diese diese Leute, die wollen dann alle Deutsch lernen. Was machen die Goethe-Institute für eine irre Arbeit, dass dann die Leute so heiß drauf sind, junge Menschen, die so Deutsch lernen wollen, denke ich immer, toll. Aber erzähl, okay, welcher Auftritt war es dann?
Das ist ja auch der
Madison Square Garden, oder?
Nee. Aber wir sind auf jeden Fall mit diesem Bus da rumgefahren, wo unsere Gesichter drauf waren und überall, wo wir angekommen sind, sind die Leute durchgedreht. Ne? Weil die ganzen Schüler und Schülerinnen halt die ganze Zeit erzählt bekommen haben, Leute, jetzt kommen die Überstars aus Deutschland. Das war absolut irre. Das waren die verrücktesten Konzerte. Alle waren verrückt. Wir sind halt immer ausgestiegen aus diesem Bus und dann standen da schon Mädchen und haben geweint, so, weil wir da waren.
Ihr wart Take That.
Ja, wirklich, es war einfach unfassbar. Wir sind überhaupt nicht damit klargekommen am Anfang. Und das Verrückteste, die waren alle verrückt und toll, die Konzerte auf der Tour. Und eins werde ich trotzdem niemals vergessen, das war nämlich in Salt Lake City. Und Salt Lake City ist so ein bisschen im Nichts.
Bei den Mormonen, wo sie alle 8 Frauen haben.
Richtig. Ja. Salt Lake City ist im Mormonengebiet. Mhm. Und wir haben vorher eine ganz lange Mail bekommen von der Universität, wo wir da gespielt haben. Und in der Mail stand, Leute, das wird ein bisschen ein anderes Konzert. Hier gibt's ein paar Regeln. Bei uns ist es ganz wichtig, die Schüler und Schülerinnen dürfen nicht während des Konzertes aufstehen. Das war nämlich in so einem Auditorium, also ein ganz großes Auditorium. Das ist
super streng da alles.
Genau, ja. Super streng. Und die dürfen, ja, also basically stand da drin, die sollen nicht feiern. Die sollen da sitzen und klatschen und sich das anhören und dann aber auch wieder gesittet und geordnet nach Hause gehen. Und wir
getrennt voneinander.
So sieht's nämlich aus. Und wir kamen gerade aus Kalifornien und hatten in Long Beach einen unfassbaren Auftritt und waren
Dope geraucht mit Snoop Dogg.
Wir haben Dope geraucht und es war wahnsinnig schön und hatten das Gefühl, wir sind absoluten Weltstars gerade, saßen in unserem gebrandeten Nightliner, sind dann nach Salt Lake City gefahren und waren so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, oh Mann, jetzt wird das so eine Show und wir sind doch hier gerade, wir schwimmen auf dieser Welle, wir wollen das alles mitnehmen. Und dann haben wir dieses Konzert angefangen. In so einem riesigen Auditorium, es waren so 600 Schülerinnen und Schüler, glaube ich, oder Studentinnen, und haben dieses Konzert angefangen und die ersten beiden Songs waren echt ein bisschen langweilig, so, weil es wurde wirklich danach so ein bisschen geklatscht und dann war wieder Stille und ich war auch so, ach Mann, irgendwie, ne, hab versucht, die so ein bisschen heiß zu machen, aber auch nicht zu doll.
Nicht, ne? Genau, weil sonst fliegt ihr da raus.
So. Und dann, der dritte Song, ich werde es nie vergessen, haben wir angefangen zu spielen und es fing mit so einem Schlagzeug-Intro an und ganz hinten aus der letzten Reihe ist jemand aufgestanden und ist so ganz leicht nach vorne getanzt, so, und es ging so ein kleines Raunen durchs Publikum und alle waren so, okay, das ist doch nicht erlaubt, was macht der da? Und der ist einfach so, ja, so ganz leicht und locker nach vorne getanzt und dann auf einmal ist der komplette Damm gebrochen und alle sind aufgestanden, sind nach vorne gestürmt zur Bühne und haben getanzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es war so wahnsinnig. Es ist alles passiert bei diesem Konzert. Es wurde sich ausgezogen. Es sind Leute von der Bühne, haben so Stage-Diving gemacht und so und sind auf die Bühne zu uns gekommen während des Konzerts. Und das
durften die da? Es wurde nicht abgebrochen?
Natürlich nicht, aber das war so eine kritische Masse, okay, dass die, glaube ich, Angst hatten, dass wenn die da jetzt versuchen, dazwischen zu gehen, das noch mehr eskaliert. Und es war so eine pure Ekstase und ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Konzert denke, weil das so befreiend war und so groß irgendwie und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht vergessen. Es war jetzt eine lange Geschichte.
Das war eine tolle Geschichte. US-Tour, come on, ey. Ich dachte immer, dass ich so geil bin, wenn ich auf UK-Tour bin.
Das ist auch sehr toll. Also, naja. Und es war bei uns ja auch eine Bubble, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Also wir sind jetzt normalerweise nicht der heiße Scheiß in Amerika.
Weißt du was, so, ne? Ist mir scheißegal. Ich finde das so toll. Das solltest du, das ist, ja. Ach Gott, das ist so super in Kalifornien und in Salt Lake City.
Ja, nee, das war wirklich toll.
Wie toll. Solche Bühnenerfahrungen habe ich natürlich nicht.
Nee, aber ich habe mir ganz andere Sachen noch aufgeschrieben, weil ich dachte mir, ich war ja jetzt noch nie bei einer Lesung von dir. Und ich dachte mir, wie muss ich mir Simone bei so einer Lesung vorstellen? Bist du, wenn du ins Venue kommst, bist du dann so eine Diva, die sagt, nee, ich kann nur auftreten, wenn der Dom Perignon hinten steht, wenn es irgendwie so und so viel...
Ich bin voll Mariah Carey. Also ich habe immer so drei Typen dabei.
Das kann ja sein. Ich weiß es ja nicht, wie das bei euch läuft. Ich stelle mir schon so vor, wenn zum Beispiel Thomas Gottschalk hier im Heimann in der Osterstraße liest, dann muss die Osterstraße abgesperrt werden.
Naja, so. Also pass auf, es ist so ein bisschen, es kommt so drauf an natürlich. Also es ist so unterschiedlich. Es gibt die kleinen Clubs und die großen Hallen. Mhm. Die kleinen Clubs sind Buchhandlungen.
Ja.
Und da ist es halt einfach, da ist es so familiär. Oft kennst du die dann auch schon. Warst halt mit dem letzten Roman da, mit dem letzten Roman. Es gibt eine Buchhandlung in der Nähe von München, da fahre ich jedes Mal hin, weil die so super sind und die feiern immer danach eine Party. Okay, mit Riesenessen und haben immer ihre Freunde eingeladen und so. Und das sind so Rockabilly-Leute. Okay. Und die haben so ein Clip für mich gedreht, wo sie zu einem Johnny Cash-Song meine Bücher vertont haben.
Wow. Aber
quasi, also richtig, die sind so toll. Und das ist oft Familie oder es ist halt einfach so eine Lesung in so einer Buchhandlung und das ist da geht man so hin, sagt brav Hallo und dann habe ich schon auch, trotzdem, dass das nur eine Buchhandlung oder eine ganz kleine Veranstaltung, also ja, da sind dann zwischen 20 und, weiß ich nicht, 80 Leuten oder was da halt so reingeht. Und da habe ich auch nicht wirklich so eine Stage-Persona oder so. Also da bin ich einfach ich. Und ich setze mich da aber auch nicht hin und lese jetzt 60 Minuten, sondern ich rede ganz viel mit den Leuten. Und weil man weiß, nach 20 Minuten Text waren die unruhig. Und ich unterbreche auch mal zwischendrin oder so. Und dann dauert es so 1,5 Stunden. Dann werden auch ein paar Fragen gestellt. Dann geht man mit der Buchhändlerin noch was essen, wenn es richtig gut gelaufen ist. Also wenn man Bock drauf hat. Mhm. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben in ihren Verträgen stehen, dass sie nicht mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern essen gehen wollen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das richtig anstrengend auch sein
kann. Ich finde das eigentlich immer ganz, ganz schön, weil das meistens, ich glaube, es war noch nie doof. Ich war einmal bei einer Veranstaltung, es war aber eher so ein Literaturverein irgendwo so Richtung Nordsee und die fand ich echt unangenehm und da habe ich dann auch einfach während des Essens habe ich plötzlich so Kopfschmerzen bekommen.
Okay.
Musste ich dann nach Hause. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die, also für jetzt für Autorinnen wie mich, die jetzt nicht so internationale Superstars sind, sind die großen Hallen, ist dann sowas wie Übel und Gefährlich. Mhm. Das ist dann für mich schon.
Aber das ist ja auch richtig groß. Ich meine,
ja, da sind dann einfach auch mal 350 genau, Leute, ja. Die sitzen da echt gedrängt ja. Und das sind schon die schönsten Bühnenerlebnisse für mich mit gewesen. Diese, so eine Buchpremiere im Übel und Gefährlich, wenn meine liebste Freundin Karin Köhler moderiert und wir diesen, also da flirrt es dann ja schon da drin und dann hast du echt so einen Backstage-Bereich, der ich finde, das ist der tollste Backstage-Bereich der Welt. Weil
ich finde
den
auch sehr schön.
Oh, der ist so schön, ist wie so eine Opiumhöhle mit den ganzen Duschen und da gibt es immer Essen.
Unglaublich gutes Essen.
Ganz viel trinken und man darf da hinten rauchen und Karin und ich haben uns dann immer schon, bevor wir auf die Bühne gehen, haben wir uns schon eine Flasche Wein reingestellt und sind dann, laufen so kichernd auf die Bühne und das Tolle am Übel und Gefährlich ist tatsächlich, finde ich, dieses Schild. Wenn man auf die Bühne geht, da steht, hängt so oben so ein Schild, Hello Munich.
Ja.
Und das finde ich so wahnsinnig lustig, die Vorstellung, lustig. Dass so eine amerikanische Band auf Europa-Tournee, die sich vorher die ganze Zeit gesagt hat, okay, wo sind wir? Wir sind Hello Hamburg, Hello Hamburg, Hello, we're in Hamburg. Und dann kommen die auf die Bühne und da steht da Hello Munich und die denken so, oh fuck, fuck, wo sind wir? Und also es ist einfach, das ist wahnsinnig schön und dann kommst du da hin und die Leute sind, also Übel und Gefährlich hat einfach eine wahnsinnig schöne Energie. So, aber es gibt auch echt so kleine, gerade bei kleineren Lesungen, also ich glaube, einer meiner schönsten Momente war, als ich in Frankfurt im Eintrachtstadion gelesen habe, im Museum.
Oh wow.
Ja, ich komme ja aus der Ecke und bin zwar St. Pauli-Fan, aber Eintracht Frankfurt ist so mein Urverein. Und es gibt eine Figur in meinen Romanen, eine meiner Lieblingsfiguren, die heißt Ivo Stepanovic. Und das Idol der Eintracht Frankfurt, ein ganz wichtiger Mensch, ist ja Dragoslav Stepanovic, ein ehemaliger Trainer. Und die haben tatsächlich eine Lesung organisiert im Eintracht-Museum mit Stepanovic.
Oh wow.
Und mir. Und das war ganz süß, weil der hat überhaupt nicht gewusst, was er da soll.
Ja, ich wollte gerade fragen, was hat der gemacht?
Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Ich weiß gar nicht, worüber mehr, weil ich war wirklich sehr aufgeregt. Und danach durfte ich aber noch ins Stadion bei Flutlicht mit Steppi zusammen in die Kabine und so. Und das war tatsächlich für mich eine der schönsten Bühnenerfahrungen, muss ich sagen, bisher. Obwohl das so unspektakulär war, von außen betrachtet. Aber für mich war das, ich dachte so, geil, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt mit Dragoslav Stepanovic auf der Bühne, ey. Fuck off, alle.
Ich hatte mir aufgeschrieben, du hast es mir jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, ob du eine Bühnenpersönlichkeit hast. Also, weil das finde ich ganz spannend, ob du halt bei dir bleiben kannst auf der oder willst oder ob du jemand anders bist.
Nee, ich bin schon definitiv ich, was als Autorin, glaube ich, auch wichtig ist. Mhm. Weil die wollen ja keine Show eigentlich. Die Leute kommen, die können ja meine Bücher auch einfach lesen, aber die kommen dann, um mich kennenzulernen, glaube ich. Weil, ich meine, wenn man eure Songs hört und eure Platten, hat man ja eure Stimme und so. Man weiß ja ein bisschen mehr über Leute, die Musik machen, als über Leute, die Romane schreiben. Man hat das Gefühl, die sitzen da so und denken sich alles so aus und dann und man hat nichts von denen. Und die Leute kommen zu Lesungen, glaube ich, um die AutorInnen kennenzulernen. Deshalb bin ich schon sehr ich, aber
hast du da Probleme mit? Oder nö. Fällt dir das schwer?
Nö, überhaupt nicht, weil ich so ohne Filter gebaut bin. Ich rede immer erst und denk dann nach, muss ich sagen. Und das kommt mir da total zu Pass. Also stört mich auch nicht. Ist mir wurscht. Mir ist es auch generell immer total egal, was Leute von mir denken. Das hilft ja auch, wenn man auf eine Bühne geht, dass einem das echt wurscht ist. Also ich bin nicht nervös, ich habe kein Lampenfieber. Ich habe Lampenfieber, wenn ich singen muss, weil manchmal singe ich auch auf Bühnen. Da bin ich aufgeregt, weil ich das nicht gut kann. Oder also weil ich kann es ein bisschen, aber das habe ich nie gelernt oder das ist was ich selten mache. Aber wenn ich nur über meine Romane reden soll oder über meine Figuren da, dann bin ich überhaupt nicht nervös, dann freue ich mich drauf. Und was ich, glaube ich, schon kann und was dann so Stage-Persona ist ein bisschen, was aber vielleicht jeder kann oder können muss, der gerne auf Bühnen geht, ist so ein Licht anmachen in mir.
Ja.
Also ich kann irgendwo in einen Raum reinkommen und es sieht mich keiner. Kann das Licht auslassen, aber ich kann auch irgendwo in einen Raum reinkommen oder auf eine Bühne gehen und dann geht vorher ein Licht an und das schalte ich auch an und ich weiß auch, wie es geht. Kann jetzt nicht sagen, wie es geht, aber es funktioniert dann und dann ist es an und dann weiß ich, all eyes on me, weil dafür werde ich jetzt auch bezahlt. Mhm. So. Und das ist tatsächlich bei Autorinnen und Autoren ganz, ganz interessant, weil viele können das nicht und machen das auch nicht.
Ist so ja auch gern. Eigentlich gar nicht so dein.
Ist also, nicht so die Kernkompetenz, genau.
Also das, wieso du angefangen hast.
Genau, du hast ja. Glück, wenn du es kannst, gerade inzwischen, mhm. weil diese Wasserglaslesung, das funktioniert nicht mehr. Also du musst schon auch ein bisschen entertainen auf der Bühne.
Ein bisschen
auch als
jonglieren.
Autorin. Genau.
Mal einen kleinen Witz erzählen.
Exakt und locker sein und so. Mhm. Und es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, denen das schwerfällt, die einfach introvertiert sind und die aber trotzdem so ein bisschen natürlich da rausgeschubst werden, weil sie die Bücher vermarkten müssen Klar. und präsentieren müssen und dann im schönsten Fall irgendeinen Preis kriegen und dann vor großem Publikum lesen müssen. Und da habe ich wirklich schon die größten Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf Bühnen gesehen, wo ich dachte, oh Gott, für die ist das jetzt ganz, ganz schlimm. Die haben da überhaupt keine Lust drauf. Es macht denen keine Freude und es macht dann leider auch keine Freude,
das zu sehen,
genau,
sich das anzuschauen.
Genau. Also das Tollste war dann im Gegenzug tatsächlich mal John Irving. Den habe ich, ich glaube, im Thalia-Theater oder im Schauspielhaus gesehen.
Ist das ein guter Typ?
Ey, der hat geleuchtet wie eine, oh wie eine, der hat, ich habe versucht, ihn zu fotografieren und weil die Lichtverhältnisse so waren, ist er auf dem Foto einfach so eine Leuchtkugel geworden. Und so war es aber auch, als er da war. Der ist klein und schlohweißes Haar und leuchtete einfach das ganze Theater aus mit seiner
den,
Präsenz.
Ne? Ja,
und
das war
schon interessant, weil da gibt's große Unterschiede in unserer Zunft. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach Glück, dass es mir egal ist. Und es ist mir auch egal, ob ich das auf Englisch machen muss oder auf gebrochen okay, Französisch ja. oder Italienisch. Ist mir vollkommen wurscht. So, also Englisch ist mir dann lieber als Französisch, aber es ist mir letztlich egal. Ich mache das, gehört zum Job, ich habe da Freude dran und danach darf ich einen trinken. Also das ist, also ich habe da auch sehr feste Rituale, muss ich sagen, vorher, nachher.
Sehr gut, ja. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus.
Ja, das also ich bin wirklich vorher, eine Stunde vorher darf mich eigentlich keiner mehr ansprechen zu Hause, dann muss ich mich schön machen, so, dann muss ich mir ein Gesicht aufmalen und falsche Wimpern ankleben oder sowas und da sollen mich alle in Ruhe lassen und wenn ich dann aus dem Haus gehe, ab dem Moment ins Taxi steige oder zu Fuß gehe oder das Hotelzimmer verlasse oder so, dann bin ich so on und dann komme ich da hin und dann will ich auch sofort eine Weinschorle oder Bier oder sowas und muss immer mit so einem Drink tatsächlich mich ein bisschen locker machen, das brauche ich schon. Also da muss mir nicht mit einem Glas Wasser kommen. Trink auch gern auf der Bühne, finde ich auch schön, macht Spaß. Also ich beknall mich da nicht, aber so. Und danach, ich würde mal sagen, ich brauche immer gut 2 Stunden, um runterzukommen. Mhm. Und bei euch sind es wahrscheinlich 4.
Ja.
Und ich denke immer, wäre ich Popstar, wäre ich leider Alkoholikerin.
Oh! Das Telefon klingelt.
Jetzt schon. Carsten, ach, haben wir schon so lange geredet?
Ist das jetzt wieder eine Chefvisite?
Ja,
das,
ich gehe ran.
Geh mal ran.
Ich gehe ran. Hallo Carsten, was hast du denn für uns heute?
Der große Hamburger Kunsthistoriker Martin Warnke hat Ende der 70er Jahre einen Aufsatz geschrieben für einen Sammelband von Jürgen Habermas. In dem hat er die damalige Zeit anhand der Couch-Ecke erklärt, die langsam aber sicher das Sofa in den deutschen Wohnzimmern abgelöst hat. Was ich mich frage, seitdem ich das gelesen habe, welches Möbelstück steht eigentlich für unsere Zeit?
Ich muss mich immer so konzentrieren, wenn die Frage kommt, damit ich das mitschneide. Welches Möbelstück für unsere Zeit steht?
Vielen Dank erstmal nochmal für die Farbe. Ja. Für die Farbe. Guck mal, mein Gehirn funktioniert schon nicht mehr.
Ja, du denkst ja auch schon nach, ne?
Ja, ich denke schon nach.
Hast du ein Möbelstück für unsere Zeit? Warte mal, die Eckcouch, also die Sofaecke löste die Eckcouch ab. Mhm. Und wo sind wir jetzt, das Möbelstück für unsere Zeit? Ich glaube, es ist die Aufladestation.
Ja, ich bin auch gerade bei irgendwas Technischem
ja.
oder bei einem Gegenstand, der mit Selbstoptimierung zu tun hat. Also bei so einem elektrischen Fahrrad, was du drin hast oder... Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
ich denke auch.
So ein Laufbahnding, irgendwas, was wir uns ins Wohnzimmer stellen, was für Selbstoptimierung steht und was gleichzeitig ein bisschen die Gemütlichkeit rausnimmt. Und dir,
ja, oder so ein fahrbarer Schreibtisch, wo man so einen Stehschreibtisch draus macht. Es ist wirklich
nicht
schön.
Damit man noch länger arbeiten kann.
Ja, es ist alles nicht schön. Es ist halt alles mit geistiger und körperlicher Ausbeutung zu tun. Ja. Mir fällt da nichts ein, was gemütlich ist, muss ich sagen.
Nee.
Ich finde, es war eine traurige Frage, Carsten.
Ja, jetzt sind wir traurig. Trotzdem vielen Dank für diese Frage.
Ja, ich
meine,
muss ja auch
mal auf
den
verstellbaren Schreibtisch einigen.
Den sollen wir einen verstellbaren Schreibtisch, wo man vielleicht so ein Laufband unten drunter stellen
kann?
Genau, ja. Mit einer Aufladestation oben drauf.
Ja.
Das ist auf jeden Fall irgendwas mit Borg.
Sehr gut.
aber dann, damit wir nicht so in dieser destruktiven Stimmung bleiben.
Ja, Rituale.
Ja, genau. Mal, ne? Was hast du denn für oh Gott, ich muss die ganze Zeit an so ein Laufband denken jetzt beim Arbeiten. Lass uns nie Sport machen vor oder nach der Bühne.
Nee, keine Sorge, Simone. Keine Sorge.
Nicht vor der oder nach der Bühne so erst nochmal laufen gehen oder in den Fitnessraum oder so.
Das mache ich tatsächlich, bevor ich auf die Bühne gehe, versuche ich nochmal ein bisschen Sport zu machen, beziehungsweise mich ein bisschen aufzuwärmen.
Dieser Podcast ist hiermit beendet.
Ja, nee, tut mir leid, aber das liegt daran, weil ich mich sehr viel auf der Bühne bewege.
Okay, du musst dich warm machen.
Und genau, wenn ich... Genau, wenn ich kalt rausgehe,
Bänderriss, dann halt
kriege ich einen Bänderriss wieder, das geht natürlich nicht. Deswegen mache ich mich gerne, oder muss ich mich warm machen. Einmal mache ich die Stimme warm, also ich mache so eine Viertelstunde, singe ich mich ein und mache da irgendwelche Techniken. Dann blubber ich noch durch so einen Schlauch, um irgendwie, und ich meine jetzt keine Bong, sondern ich habe so einen kleinen Silikonschlauch, in dem ich so Atemübungen mache, um so irgendwie startklar zu sein. Dann hatte ich eine ganz lange Zeit immer so ein Springseil, um einfach warm zu werden, weil ich sonst...
Puls hoch.
Genau.
Ja.
Denn sonst beginnen Shows auch immer komisch. Wenn ich das nicht mache, dann brauche ich immer ganz lang, um so reinzukommen. Aber wenn ich schon so ein bisschen warm bin, dann geht's schon. Ich habe irgendwann aufgehört, richtig Alkohol vorher zu trinken. Denn ich hatte ein paar Mal...
Richtig trinke ich auch.
Ich weiß, was du
eine
meinst.
Eine Weinschorle.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich muss ja auch nicht auf die Bühne rennen, so wie ihr.
Genau.
Das wäre aber mal geil.
Ich renne so gerne auf die Bühne. Liebe ich auch. Ich liebe das. In manchen Venues geht das nicht. Aber ich liebe das, auf die Bühne zu rennen, weil das so eine Energie gleich auf die Bühne bringt.
Ich glaube, nächste Buchhandlung, ich renne rein.
Du rennst. Da sehe ich dich auch. Da sehe ich dich mit so einer Weinschorle in der Hand. Achtung, das Simone. Mach lauter! Nee, genau. Also ich versuche nicht so viel zu trinken, denn das ist ja mein Job. Und das, was ich am allerliebsten mache, habe ich ja schon im letzten Podcast erwähnt, ist das auf der Bühne sein, mit den Leuten zusammen sein, einen schönen Abend kreieren zusammen mit den Leuten. Und ich hatte das in der Vergangenheit ein paar Mal, dass ich davor ein bisschen zu viel getrunken habe und dann die Show nicht so super war, weil ich die Sachen nicht so gut singen konnte, weil ich mich verdallt habe im Kopf. Und ich war danach so unendlich traurig, denn so ein Showtag oder wenn wir einen Auftritt spielen, dann sind das ja nicht 2 Stunden, die ich arbeite, sondern es fängt meistens damit an, dass ich morgens früh aufstehen
Langer
muss.
Langer Tag, klar.
Und
dann irgendwo knallt das auch rein abends.
Hinfahren muss und dann die Technik aufbauen muss. Und dann kommen die Leute, die Geld bezahlt haben, die haben sich wahrscheinlich einen Babysitter geholt und organisiert. Die freuen sich seit Wochen und Monaten vielleicht darauf, auf diesen Abend. Und ich habe jetzt den ganzen Tag für diese 2 Stunden gearbeitet. Dafür arbeite ich ja, dass ich auf der Bühne Spaß haben kann und spielen kann. Und wenn ich das dann verkack, weil ich vorher ein bisschen zu viel Schnaps trinke oder so, da habe ich mich ein paar Mal richtig geärgert.
Nee, Schnaps sollte man auch nicht
trinken sollte man
vorher.
Nicht. Ja, ist trotzdem passiert, was soll ich sagen? Ist passiert.
Würde ich auch nicht mehr auf die Bühne rennen.
Ist vor allem, mir ist es öfter mal auf so Festivals passiert,
ja,
wo
ja.
du so befreundete Bands triffst und dann spielst du um 16 Uhr oder so und dann deine verkumpelte Band kommt um 12.30 Uhr von der Bühne runter und lädt dich erstmal zum Schnapstrinken ein und dann freut man sich so, weil man sich so lange nicht gesehen hat und dann trinkt man zusammen und dann so, oh, ich muss gleich noch auf die Bühne, ja, aber dann nimm noch mal einen mit, weißt du, sowas halt.
Ja.
Ne? Und da habe ich mich dann ein paar Mal so doll über mich auch geärgert, weil, genau, dass da
das
quasi
kann
ein bisschen
ich, das,
kaputt
das
gemacht
kann,
wurde.
Ja, ich glaube, dass da wird auch von euch echt viel mehr verlangt und viel mehr erwartet, so an, weißt du, also der Autorinnen und Autoren dürfen ja auch gern mal
exzentrisch sein. Ja gut, aber das dürfen Musiker ja auch. Das erwartet
ja,
man ja
trotzdem,
auch von Musiker und Musikern.
Ja, trotzdem. Vergleich mal, ich weiß nicht, heute noch die Legende Charles Bukowski hier in der Markthalle, der hat sich der ist mit einem mobilen Kühlschrank gereist. voller Müller-Thurgau Frankenwein, weil er den in Deutschland entdeckt hat und so toll fand. Und der ist regelmäßig auf der Bühne umgerasselt dann. Und das wird so als Legende gefeiert. Und wenn Amy Winehouse versagt, ist es nicht so lustig.
Doch, fairerweise erzählt man sich das natürlich auch von Liam Gallagher, wenn da irgendwas. Also, ich meine, ich glaube, da nehmen sich die beiden Genres nichts. Ja,
vielleicht.
Aber mich hat das einfach ein, zwei Mal ein bisschen geärgert.
Nee, es ist auch nicht schön. Also ich würde das jetzt auch nicht.
Auf der Bühne trinke ich auch sehr gerne. Und ich habe auch über die Jahre so eine gute Technik entwickelt, denn ich trinke vor allem gerne Bier auf der Bühne. Und Bier und Singen ist eigentlich gar nicht so einfach wegen der Kohlensäure.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich trinke ja nur ohne Kohlensäure auf der Bühne.
Genau. Und ich habe aber vor 8 Jahren mal ein sehr weinbeseeltes oder bierbeseeltes, das weiß ich nicht mehr, Gespräch mit Philipp Poisel gehabt, der mir so eine Technik erklärt hat, wie man auf der Bühne viel Bier trinken kann und gleichzeitig keine Probleme mit dem Aufstoßen bekommt.
Das finde ich so interessant, weil ich glaube, ich pass auf, das muss ich jetzt, wirklich lernen, weil ich atme, glaube ich, falsch, wenn ich sitze und lese. Mhm. Also wenn ich so rede nicht, aber wenn ich anfange vorzulesen und sitze, habe ich, glaube ich, nicht mehr eine Bauchatmung, sondern hier oben. Und dann habe ich immer die ganze Zeit, und zwar seit 10 Jahren, das Gefühl, und gleich rülps ich so richtig ins Mikro.
Das
es ist noch nicht einmal passiert.
Ja, ja.
Es ist noch nicht einmal passiert, aber es ist total unangenehm. Und eine Freundin von mir, die ist Schauspielerin, hat gesagt, das hat mit deiner Atmung zu tun, du musst da mal.
Genau.
Und dann habe ich es aber nie gemacht. Und jetzt sag mir bitte den Trick.
Ja, es ist tatsächlich viel Bauchatmung und es ist immer in Phrasen denken. Also das mache ich sowieso beim Singen, dass ich immer die Zeilen visualisiere, die als nächstes kommen. Also ich hangel mich im Kopf immer von Zeile zu Zeile.
Verstehe.
Ne? Ich muss auch, wenn wir den Song nicht schon 10 Jahre live spielen, muss ich mich auch immer noch wahnsinnig konzentrieren beim Singen, einfach weil ich die Zeilen immer hintereinander im Kopf hin und her schieben muss.
Ich versuche jetzt schon Bauchatmung zu machen.
Sehr gut. Bauchatmung super wichtig beim Singen. Aber wenn du viel Bier trinkst, dann ist Bauchatmung noch wichtiger, denn dann musst du versuchen, die Luft wirklich unten zu haben und dann die Sätze visualisieren im Kopf, die du singst, und dann im Singprozess nach den Pausen suchen. Wo könnte man gut rülpsen? Und das habe ich mittlerweile sehr gut raus, dass ich dann in mir so diese Rülpspausen suche.
Love it.
Und dann immer mal so mich so schön zum Schlagzeug drehe. Und wenn die Leute denken, dass ich so richtig mit dem Schlagzeug mitfühle, dann rülps ich
einfach
wahnsinnig viel. Genau.
Das ist ja toll. Ja, das kann ich natürlich nicht.
Mein Schlagzeuger ist schon immer so, Alter,
rülps mich nicht immer an.
Und ich habe immer total Angst davor, wenn man auf richtig großen Festivals spielt, so wie dem Hurricane oder dem Deichbrand-Festival, dann ist das öfter so, dass auf der Bühne noch Kameraleute sind, damit so diese Video-Walls bespielt werden können. Und das ist für mich immer der derbste Stress, weil ich muss immer gucken, dass ich
wo du dein Bier loswirst.
Wo ich das loswerde, weil das sind natürlich gerade die Konzerte, wo ich gerne Bier auf der Bühne trinke, weil wenn es groß und schön ist, dann will ich natürlich auch ein Bier dabei trinken. Deswegen, das ist ein großes
weißt
Problem
du was?
Für mich.
Das ist, ich stelle mir das so wahnsinnig schön vor, dass du nie alleine bist auf der Bühne. Ich bin halt schon auch oft alleine.
Ja.
Also inzwischen nicht mehr, muss ich sagen. Inzwischen habe ich auch meistens eine Moderation, weil es ist auch sehr, sehr viel schöner. Und ich nehme das Angebot auch immer an, wenn es kommt. Aber manchmal kämpfe ich mich auch wirklich den ganzen Abend so alleine durch so einen Abend in so einem Stadttheater.
Ja,
und das ist schon manchmal ganz schön. Also es gibt dann so Ecken in Deutschland, tatsächlich, je weiter du in den Süden kommst, desto härter wird es.
Ja, kann ich unterschreiben sofort.
Ne? Also der Norden blökt sofort so raus. Mhm. Und wenn du dann alleine so ein, weiß ich nicht, so ein 500-Leute-Theater zu bespielen hast, 2 Stunden.
Das ist nicht einfach.
Da ist dann zwischendrin, kommt dann vielleicht mal ein bisschen Jazz oder so, was dann auch ganz schön ist. Aber dann wackelst du da wieder alleine hin und setzt dich auf deinen Stuhl und musst wieder. Hallo, schönen guten Abend, es geht jetzt weiter. Boah, das ist echt manchmal hart.
Was ich auch erstmal lernen musste, ich habe nämlich auch am Anfang gedacht, ich war zwar nicht alleine auf der Bühne, ich hatte meine Band, aber meine Band hatte auch nicht so richtig viel Bock zu reden am Anfang auf der Bühne. Und dann dachte ich, dass ich einfach versuche, mit dem Publikum zu interagieren. Und das, ich habe das auch immer als Teil der Show begriffen und als Teil des
Manchmal reagieren
des
die
Abends.
Aber halt nicht so richtig.
Genau.
Ne?
Und das ist, damit bin ich am Anfang so oft auf die Fresse geflogen, weil ich dann so dachte, ja, ich weiß jetzt auch nicht so, was ich heute Abend viel erzählen will auf der Bühne. Ich guck mal, was mit dem Publikum passiert. Und An manchen Abenden funktioniert das unglaublich gut. Und da hast du so lustige Sachen passieren und du kannst darauf eingehen und das Publikum lacht und jeder Gag sitzt und so. Und dann hast du aber auch wirklich so Abende, oft dann so in Nürnberg oder so, die Ecke, wo dann so wirklich gar nichts funktioniert. Und das waren dann das musste ich wirklich lernen, wie man mit solchen Abenden umgeht, dass man sich eben nicht nur darauf verlassen kann und darf und sollte, dass vom Publikum was kommt. Ich habe jetzt immer in meinem Unterarm habe ich immer ein paar Stories, die ich nochmal rausziehen kann, wenn ich merke, dass hier irgendwie nichts geht, die so über die Jahre gut gereift sind, die gut funktionieren.
Ja, das ist dann auch echt harte Arbeit.
Genau, das ist sehr harte Arbeit.
Ich hatte das einmal und da dachte ich, wow, ey, wie bin ich froh, dass ich nicht Musik mache. Das war, oh Gott, vor 2-3 Jahren hier in Hamburg in der, ich glaube, in der Katharinenkirche, eine Lesung zugunsten von Sea-Watch. Mhm. Und wir waren, glaube ich, 4 oder 5 AutorInnen auf der Bühne. Und es ging darum, am Ende den Leuten nochmal so richtig den Geldbeutel aufzumachen. Mhm. Und da waren 1000 Leute in der Kirche. Okay. Und dann hatten wir die Idee, ja, Kirche, was singen, oder? So richtig, ne? Und dann haben alle gleich gesagt, oh nee. Und ich gesagt, wisst ihr was, ich singe in schottischen Bars, dann kann ich jetzt auch in der Kirche singen.
Kein
Die
Problem,
singen
Leute.
Doch alle sofort mit bei der Akustik.
Oh, unangenehm.
Und ja,
ich
und
weiß,
dachte,
was kommt, ja.
Ich singe Stand By Me,
okay.
Weil es auch wirklich so einfach ist. Ne? Ja. Und dann kommt da bum, 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 bum. Das können ja alle mitsingen, das ist ja kein Problem. Und ich gehe dann so hinter der
selbstbewusst
hinter
eine Weinschorle schon drin,
stell mich da so vor die Gemeinde und fang an zu singen und dachte so und jetzt singen die doch gleich alle mit und merke
ja
nee, sie hören einfach nur zu.
Ja, das ist die Dynamik von so großen Gruppen, manchmal schwierig zu greifen.
Alter, und dann musste ich da aber durch, ne?
Ja. Oh, unangenehm. Ich kriege jetzt schon negativ Gänsehaut.
Ich bin echt kein Profi, ne? Ja. Ich musste das dann einfach durchziehen und hab dann in dem Moment gedacht oder danach, okay, ab jetzt bin ich einfach so Feuer gebadet, glaube ich. Jetzt kann mir auch einfach nichts mehr passieren, egal was ich mache, egal auf welcher Bühne. Ich bin nur eine kleine Schriftstellerin.
Ist gut.
Aber
ist gut.
Jetzt könnt ihr mich auch einfach, jetzt mache ich alles.
Ist gut. Ich möchte,
aber das war hart.
Das ist eine sehr gute Geschichte. Das erinnert mich nämlich an meine schlimmste Bühnenerfahrung. Das passt
bitte,
ganz gut.
Teil sie noch
mit
dir.
Es hat nämlich auch jetzt die schönste und die schlimmste hat mit dem Goethe-Institut was zu tun. Denn nach diesem Riesenerfolg der Amerika-Tour und wir als Weltstars dachten wir uns, dass
mit Snoop Dogg
das
und so.
Potenzial, da müssen wir weiter dran arbeiten. Und dann ist das Goethe-Institut auf uns zugekommen und hat gesagt, keine Sorge, Leute, wir sehen euch und zwar in Tschechien. Und dann haben wir eine schöne Tschechien-Tour gemacht.
Super.
Zwar total super. Ich möchte gar nichts Schlechtes gegen Tschechien oder so. Schönes Land, wirklich nette Leute. Das Ganze war nur echt ein bisschen blöd geplant, denn die Schülerinnen und Schüler hatten vorher nicht unsere Texte, hatten auch nicht so richtig Bock auf uns. Und hatten auch auf Deutsch nicht so richtig Bock. Und das führte dann dazu, dass wir in Prag einen Auftritt hatten und um 12 Uhr mittags, also in einer Freistunde quasi, haben die so eine Stufe von nicht gut und gerne deutsch sprechenden SchülerInnen in die Turnhalle gekarrt. Und wir haben dann bei Tageslicht um 12 Uhr mittags in der Turnhalle 1,5 Stunden Konzert gespielt. Und es war, also ich habe wirklich.
Es hat auch keiner zugehört.
Es hat keiner zugehört, niemand hat Bock. Ich mache dir kurz mal vor, was passiert ist. Wir haben dieses Konzert gespielt und mehrere haben sich schlafen gestellt, weil sie es so ätzend fanden.
Boring.
Andere haben so ihre Finger als Pistole an ihren Kopf gehalten und haben abgedrückt und haben sich so totgestellt.
Unhöfliche junge Menschen.
Unglaublich unhöflich gewesen. Oh. Und diese 1,5 Stunden waren die längsten 1,5 Stunden meines ganzen Lebens. Und ich habe alles in Frage gestellt. In Prag in dieser Turnhalle habe ich gedacht, nee, vielleicht sollte ich das auch mal lassen. Das ist vielleicht doch nichts für mich, dieses Bühne und dieses, anscheinend funktioniert es ja auch nicht.
Es kann so wehtun.
Und es tat so unendlich weh. Das war ganz schrecklich und es ging uns allen so und wir waren danach nur, ich habe irgendwann angefangen, aus reiner Verzweiflung, weil ich irgendwie noch die Sympathie, ich bin ja auch so ein Sympathietyp, ne? Ich möchte dann ja auch gemocht werden und ich möchte, dass es schön wird. Und ich dachte, nee, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, wir sind in der Schule, ich pick mir jetzt irgendeinen von diesen Arschgeigen da raus und mache mich einfach über den lustig und hoffe auf die Gruppendynamik der Schülerinnen und Schüler. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir irgendeinen rausgepickt, der sich schlafen gestellt hat, bin mit meinem WLAN-Mikrofon von der Bühne gegangen, bin auf den zugegangen und habe den so ein bisschen verarscht, so. Und weil das Schülerinnen und Schüler waren, fanden die das dann lustig.
Klar,
und,
weil die immer sofort einen mobben.
Richtig. Total scheiße auch von mir. Ich habe quasi großes Mobbing betrieben, einfach nur um die Stimmung irgendwie auf unsere Seite zu bekommen.
Ich glaube, es ist...
Es hat auch ein bisschen funktioniert, ja, aber es war ganz, ganz schrecklich.
Aber ich glaube, was man so festhalten kann, Bühne ist Himmel und Hölle zugleich.
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe auch jetzt als Rausschmeißer noch eine richtige Rockstar-Frage von meinem Sohn mitgebracht.
Sehr gut, ja.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kultur helfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja. Und ich bin auch dabei.
Pass auf, Ole.
Ja.
Und da können wir gar nicht lange drüber reden. Ich schmeiß dich einfach mit der Frage raus.
Tu es.
Nie wieder Zähne putzen oder nie wieder Zähne haben?
Oh, ja. Ist echt eine Rockstar-Frage.
Komm.
Ja. Ja, schon nie wieder abputzen, auf jeden Fall. Also nie wieder Zähne haben, das finde ich, also...
Okay, aber wenn du nie wieder Zähne putzt, hast du auch irgendwann keine Zähne mehr, aber es ist mit großen Schmerzen verbunden.
Ja, hast du natürlich recht. Aber ich glaube, ja gut, stimmt, du hast natürlich recht, nie wieder Zähne haben. Dürfte ich dann Gebiss tragen?
Nein.
Ich habe übrigens, das habe ich ganz vergessen, weil ich so aufgeregt war. Nicht aufgeregt, ich habe mich so gefreut über diese Folge. Wie ist denn deine Antwort, Entschuldigung? Ich würde auch mit nie wieder Zähne haben gehen.
Ja, ich würde auch mit nie wieder Zähne haben gehen, weil ich keinen Bock auf die Schmerzen habe. Dann hat man halt keine Zähne, dann isst man halt Joghurt.
Tut mir leid, ich wollte es eigentlich am Anfang unserer kleinen Sendung machen. Ich habe dir was mitgebracht.
Oh nee, wir hatten doch gesagt, wir machen es
ja,
nicht mehr,
das,
weil der Alltag so stressig
ist. Ich weiß,
aber
ich habe es trotzdem gemacht, weil es auch so gut passt zur heutigen Folge.
Hast du mir eine Bühne mitgebracht?
Nee, ich habe dir was mitgebracht, was regelmäßig auf Konzerten, bei unseren Konzerten auf die Bühne geschmissen wird.
Ein BH, hast du mir ein BH mitgebracht,
nee,
Ole?
Nee, das ist tatsächlich, muss man auch mal sagen, ne? Das ist in den ganzen Jahren echt nur zweimal passiert.
Ich habe einmal einen geworfen.
Und beide Male war es echt in Amerika.
Ich habe einmal einen geworfen, in Dresden. So.
Okay. Ja, wahrscheinlich sind wir da nicht, wir haben da nicht die, keine Ahnung, ich strahle zu wenig Sexappeal aus. Nee, es wird was anderes auf die Bühne geworfen, fast bei jedem Auftritt. Und zwar Puffreis. Ich weiß nicht, ob dir Puffreis was sagt. Das ist auch kein Product Placement an dieser Stelle hier. Ich bin riesiger Fan von fruchtigen Knusperpuffreis.
Es ist Product Placement.
Ich habe das, ist mir ja jetzt auch egal, aber es passt einfach wahnsinnig gut zu dieser Sendung. Und ich vermisse unsere Auftritte, weil ich habe sonst immer so einen Jahresvorrat bei mir zu Hause. Weil bei unserer Band, niemand mag das. Alle finden das schrecklich und ich liebe das und unsere Fans wissen das und schmeißen immer säckeweise davon auf die
Aber
Bühne.
Dann kannst du das doch nicht mir schenken jetzt.
Doch, natürlich schenke ich das dir.
Ja, okay, ist ja, gib den Puffreis. Geil. Es ist wirklich Puffreis.
Es ist Puffreis, ja.
Es ist wirklich Puffreis.
Ich bin heute extra noch zu 3 Supermärkten gefahren, weil sie das nicht hatten. Weil ich das auch nie kaufe. Ich krieg das immer geschenkt.
Das sieht auch wirklich, es sieht so nach Disco aus.
Genau, ich liebe das. Und weißt du, was ich noch richtig doll daran liebe? Wahrscheinlich auch... Wieso ich das so sehr mag. Ich kenne fast niemanden, der das mag. Ich habe es immer alleine für
Du
mich.
Weißt, dass ich es dir gleich zurückschenke.
Nee, ich habe, guck mal hier, ist kein Scherz, ne? Ich war ja heute extra beim Supermarkt, habe 2 gekauft, weil ich das nicht ertragen konnte, das abzugeben.
Ole, wir müssen Schluss machen.
Ja, sorry.
Aber du bist richtig aufgebracht mit dem Puffreis.
Ja,
das finde
ich
ganz toll. Es ist auch ein schöner Soundeffekt im Hintergrund.
Auch.
Weißt du, worüber wir das nächste Mal reden?
Ich würde vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal über das große, schöne Thema Geld sprechen und vor allem, kann man eigentlich davon leben?
Und was machen Sie beruflich?
Genau, die Frage, die ich oft immer noch gestellt bekomme.
Toll.
Wird weniger.
Das wird spannend.
Ja, dann genau. Vielen lieben Dank, dass ihr da draußen eingeschaltet habt.
Ja, danke fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank.
Danke fürs Gespräch, Ole.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Adieu.
Danke, Simone. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.